Ich will gar nicht groß rumreden. Es kommt Teil 2 der Geschichte von Grace. Eine Geschichte, die mir geht's zumindest so, die schon beim Zuhören wehtut. Es ist eine Geschichte von Hoffnungen. Hoffnungen, die aber zerstört wurden. Und es ist eine Geschichte von Versprechen, die sich nicht erfüllt haben. Also der Anfang war so, dass man dachte oder dass sie dachte, ja super, das läuft. Jetzt endlich wird mein Leben cool. Ach, so war es nicht. Wenn ihr die erste Geschichte, den Teil 1 von Grace, noch nicht gesehen habt, macht es unbedingt. Schaut euch Teil 1 an und dann jetzt Teil 2. Brauchst du irgendwas? Getränke?
Nein, danke.
Lass mich reden, lass mich reden.
Hast geschafft.
Damit es alles durchgeht. Grace.
Ja.
Jetzt sind wir ja noch nicht mal bei der Gnade. Ne?
Das ist, nee, da sind wir noch gar nicht.
Der Typ weg und mit ihm seine 3 Kids, die du ja auch versorgt hast, wahrscheinlich über mehrere Jahre.
Ja, nein, kurze Zeit. Wir waren ein Jahr verheiratet.
Also gut, über mehrere Monate.
Ja.
Mhm. Und dann sind dann deine eigenen 5.
Richtig.
Und jetzt bist du wieder alleine.
Ja, genau.
Mhm. Jetzt übergebe ich den Stab wieder an dich.
Ja, ich glaube, ich brauchte die Zeit alleine, weil für mich war die Trennung von dem zweiten Mann wirklich traumatisch, weil alles, worauf ich meine ganze Lebenshoffnung gebaut hatte, es muss nur der Richtige kommen, der Christ ist, wo wir Ruhe haben, wo wir in Urlaub waren, also das, was man sich so vorstellt von einer heilen Familie, das habe ich ja bekommen und es ist weggebrochen. Also auf was sollte ich denn jetzt noch hoffen?
Was haben denn deine Kids gesagt? Die waren ja auch schon älter.
Ja, das war heftig. Also ich weiß, in dem Moment, als er uns gesagt hat, dass wir gehen sollen und ich musste ihnen das sagen, ich habe mich mit denen ins Wohnzimmer gesetzt. Ich weiß, ich habe so auf dem Boden zwischen all meinen Kindern gekniet und habe gesagt, wir müssen von zu Hause weg. Und die haben so geweint, also so geschluchzt. Sie wollten nicht gehen, aber sie wollten auch nicht mehr die Situation, so wie sie war, weil die einfach ganz, ganz schwierig war, auch einfach psychisch super belastend war, auch für die Kinder, die waren da auch involviert und betroffen teilweise, voll, nicht nur teilweise. Ja, aber das war sehr, sehr heftig, auch für die Kinder, überhaupt diese ständigen Entwürfe. Und dann war ja trotzdem, das Leben funktioniert ja, läuft ja immer weiter. Also du bist in dieser Situation, also oder ich musste da raus mit den Kindern und trotzdem ist ja aber Alltag. Also wir sind zur Schule gegangen.
Völlig klar.
Also das muss ja eigentlich
funktionieren. Muss ja laufen,
Ja, richtig, ja. Dann wollte mein ältestes Kind mit mir auf so eine Messe noch fahren, irgendwie in eine ganz andere Stadt. Und also alles lief irgendwie weiter und fühlte sich einfach wie so ein falscher Film an. Und ich habe dann einfach irgendwie immer weitergemacht und nebenher eine Wohnung gesucht. Und ich dachte, ich will nicht wieder zurück. Ich will nicht wieder alleine mit den Kindern sein. Wieder ohne Perspektive, ohne Hilfe, ohne alles. Also das alles hat sich so gesträubt in mir dagegen. Ich wollte das einfach nicht.
Hast du da nie gedacht, wo ist der Gott aus meiner Kindheit?
Nein.
Das war völlig, das war kein Thema.
Nein, weil Gott war trotzdem da. Also ich muss dazu sagen, Gott stand uns so krass bei in dieser Zeit. Und ich erlebe Gott ganz oft so, dass er mir Mut zuspricht, ehe etwas passiert. Also es war zum Beispiel so, ich habe geheiratet und das kippte ja ziemlich schnell. Und kurz bevor das kippte, habe ich einen Traum gehabt. Da habe ich wie so ein großes Fenster vor mir gesehen mit der schönsten Wiese und tollsten Aussicht. Und auf einmal kam wie so ein Rollo runter und ich sah schwarze Berge und das sah richtig gruselig aus. Und ich habe Angst bekommen, habe gesagt, ich will das Alte wiedersehen. Und habe gesagt, Jesus, ich will nicht, dass das so dunkel ist. Und dann habe ich zum ersten Mal akustisch Gott gehört in meinem Zimmer. Ich habe ja geschlafen und ich bin wach geworden, weil ich mich so erschrocken habe, weil ich dachte, es steht einer in meinem Zimmer. Und er hat gesagt, ich bin bei dir. Und dieser Satz war so, der hat mich so getragen in dieser Zeit, weil ich habe ihn wirklich akustisch gehört. Und also ich habe oft geweint. Ich habe viel, also vor Gott geklagt, so dieses Jammern vor Gott, dieses, das habe ich nicht verdient. Das habe ich ganz oft gesagt. Aber ich hatte ja immer dieses, ich bin bei dir.
Daran hast du dich festgehalten.
Total. Ja. Und das war auch immer wieder so eine Situation in meinem Leben, dass Gott mir Dinge zugesprochen hat, die mich dann durchgetragen haben.
Und du hast nicht gesagt, werd doch mal konkret endlich. Also ich bin bei dir, ist nett, aber ich würde es gerne mal erleben.
Nee, ich habe das geglaubt. Okay. Also bin ich aus eigener Kraft. Also ich habe schon auch die Krise gekriegt und Gott angeklagt. Und ich glaube, das hält er ja auch aus. Also wenn man echt am Ende ist, da sitzt er nicht heilig und liest seine Bibel und Halleluja, alles ist in Ordnung. So. Also ich habe Gott schon das wirklich hingeworfen und auch gesagt, dass ich es einfach nicht kapieren, dass es so unfair ist. So, aber ich wusste irgendwie immer, er ist nicht schuld. Ich wusste immer, dass er mich liebt und dass ich ihm nicht die Verantwortung geben
kann.
Dass
er dich liebt, trotz.
Trotzdem. Und trotz, aber es hat mir nicht gereicht. Also ich wusste das in meinem Kopf, aber nicht in meinem Leben, in meinem Wesen. Da habe ich es nicht greifen können.
Und dann sitzt er immer noch auf dem Boden und seid immer noch auf der Suche nach der Wohnung.
Ja, und irgendwann haben wir auch eine gefunden. Ich hatte ja kein Geld, kein Einkommen. Bisschen Kindergeld, so, also ein bisschen, ja.
Ah, fünf Kinder.
Also aber ich hatte noch nicht mal irgendwelche Gelder beantragt und wir haben uns eine Wohnung angeschaut und wir haben die sofort bekommen und dann kam die Mutter vom Vermieter vorbei, kurz nachdem wir da eingezogen sind. Mit so einer Ladung Äpfel hat mir die da hingestellt und wollte gucken, wer da eingezogen ist. Und sie hat gesagt, ja, ich sollte die Wohnung frei halten. Der liebe Gott hat gesagt, da kommt eine Familie und ja. Da waren wir dann. Also Gott hat sich gekümmert um uns wieder und wieder und wieder in dieser ganzen Dunkelheit.
Und in der warst du ja immer noch unterwegs.
Ja. Mhm. Und trotzdem, als ich dann mit den Kindern in der Wohnung war, war es trotzdem erstmal so ein Aufatmen, weil es hat keiner mehr Druck gemacht, es hat mich keiner abgewertet, wir waren erstmal für uns. Es war eine schöne Wohnung, wir haben uns wohlgefühlt dort, es war so ein bisschen wie Urlaub. So am Anfang in den ersten Wochen. Es waren auch noch Ferien und wir konnten echt erstmal ankommen und Luft holen. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, ich brauche Hilfe. Also ich habe gemerkt, ich komme jetzt so nicht mehr weiter und habe dann angefangen, eine Seelsorge zu suchen. Auch wieder mit Fügung, die ist mir vor meiner Haustür mit Waffeln über die Füße gefallen, ohne dass ich wusste, dass die Frau Seelsorgerin ist. Also wir haben nur solche Storys irgendwie gehabt. Gott hat sich einfach gekümmert. Und die hat mit mir Schritt für Schritt wirklich Dinge aufgearbeitet, fast schon therapeutisch. Und parallel hat einfach Gott angefangen, in meinem Herzen zu arbeiten. Ja, aber es hat immer noch nicht Klick gemacht. Aber es hat mir geholfen, zur Ruhe zu kommen und auch nicht mehr jetzt den Nächsten zu suchen oder irgendwie so ein Mist.
Da hast du dich zurückgehalten, was das betrifft. Ne?
Absolut. Ich hatte ja auch gar kein Wofür. Also ich dachte, also wofür jetzt noch? Es zerbrach ja alles.
Wir sind ja sowieso alle gleich, dachtest
ja,
du.
Ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich, ich sehe schon den Menschen sehr individuell und habe deswegen keinen Männerhass entwickelt oder so, aber ich habe mir selbst, glaube ich, einfach in meiner Menschenkenntnis auch nicht mehr getraut.
Ja, das kann man verstehen. Ne?
Ja.
Aber da ist die zerbrochene, zerstörte Grace ja immer noch unterwegs.
Mhm. Genau. Jetzt
kommt da so eine Hilfe über den Weg.
Ja.
Und es sind ja immer, also so kenne ich es, das ist ja ein Weg der kleinen Schritte.
Genau, so war das auch.
Mit Umfallen wieder aufstehen.
Ja, genau.
Umfallen wieder aufstehen.
Richtig.
Wie ging es da dir? Mhm.
Also ich muss sagen, ich hatte einmal vorher ein Erlebnis, noch während meiner, es war kurz nach der ersten Ehe, dass ich oft nachts zu Gott gebetet habe und auch geweint habe, weil ich dachte, ich werde nie wie eine normale Frau sein können, die Sexualität genießt, weil ich ja so viel Mist erlebt habe und Flashbacks hatte und Ängste hatte, wenn mir jemand näher kam. Und ich habe gedacht, ich wünschte mir einfach, das wäre weg und ich wäre normal. Und ich habe immer wieder nachts geweint und gebetet darum. Und es gab eine Nacht, wo ich das Gott wieder so hingeworfen habe und gesagt habe, ich will das nicht mehr haben. Und dann war es wie so eine Decke von Frieden, die kam. Und das ist eine Sache, die war von einem auf den anderen Moment weg. Sonst könnte ich das ja auch heute nicht so erzählen. Mhm. Also diese Geschichten mit den Übergriffen und Vergewaltigung war ab dem Moment heil. Und ich weiß, das klingt verrückt, weil andere Leute müssen Traumatherapien machen und keine Ahnung was, aber es ist weg. Also,
das ist deine Geschichte. Ne? Ja. Also was andere erleben, das ist deren genau, Geschichte ist,
ja,
und Erfahrung. Und bei dir ist es so.
Das stimmt. Ja, genau. Ja, es war einfach von mir genommen. Meine Not war nicht weg, dass ich gut genug sein wollte, aber diese Ängste waren komplett weg. Und die blieben auch weg. Also da kam nichts mehr zurück. Und ich war trotzdem noch mal in kritischen Situationen. Aber es war nicht mehr, dass ich Angst hatte oder mir ernsthaft was passiert ist.
So. Ging es denn in Richtung der Situation, wo es dann mal Klick gemacht hat? Oder war es noch weit weg?
Da war ich noch weit weg vom Klick damals. Also später nach der zweiten...
Ihr seid in der Wohnung.
Genau, ja. Da hat Gott mich schon auf die Füße gestellt. Und es ist etwa 5 Jahre her, da kam der Klickmoment. Da war ich selber auf einmal sehr krank. Ich habe eine Herzmuskelentzündung verschleppt und konnte halt 4 Monate nur liegen. Da ging nichts, da konnte ich nicht mal ein Buch halten. Also lag einfach nur da. Und da blieb mir nichts übrig, als mit Jesus zu reden. Also habe ich ja auch so mal gemacht. Aber da war es intensiv, weil wenn man den ganzen Tag mit Jesus redet, macht das was mit einem so. Wenn man
werden die Kids versorgt?
Wir untereinander. Irgendwie. Die Großen, irgendwie. Die Kleinen. Ja. Ging nicht anders.
Und du lagst auf dem Sofa und hast mit Jesus geredet.
Ja, und auch mit den Kindern natürlich.
Nein, nur mit Jesus.
Ja. Ja, genau. Und da hatte ich einfach den Eindruck, Gott will, dass ich erstmal Buße tue. Also es ging einfach wirklich um Umkehr. Er wollte, dass ich wirklich verstehe, dass egal welche Not dahinter steckte, dass das, was ich gemacht habe, richtig Mist war. Und es ist nicht dieses, oh nein, ich bin so schuldig und habe jetzt alles selber falsch gemacht. Also das nimmt ja nicht die Last von dem, was andere mir angetan haben. Aber ich habe gemerkt, Gott will nicht, dass ich so lebe. So hat er sich das für uns nicht gedacht. Und er wollte sich wirklich aufräumen und Dinge in Ordnung bringen in meinem Leben. Ja, da konnte ich da noch nicht sofort machen. Es hat ein bisschen gebraucht. Manche Dinge waren auch da im Prozess. Aber
es war ein Anfang für dich, oder?
Es war ein Anfang, genau. Und ich habe auch gemerkt, damit einher konnte ich auch Menschen vergeben. Weil ich gemerkt habe, Gott vergibt mir. Und es war so krass, dass ich einfach wusste, Gott will wirklich einen Neuanfang mit mir machen. Also nicht nur, okay, dann mach es jetzt halt besser, sondern das Alte gibt es nicht mehr. Sehe ich, habe alles neu gemacht. Also,
das ist eine Aussage aus dem Neuen Testament, aus der Offenbarung.
Und zwar so neu, dass ich weiß, ich fange so bei Null an, dass Gott mich jungfräulich sieht. Und das ist für Menschen nicht möglich. Nicht nach so einer Geschichte. Also nicht nach dem, mit wie vielen Männern ich zusammen war. Ich hatte überhaupt gar keine Würde mehr, keinen Wert mehr, keine Selbstachtung mehr, überhaupt nichts. Und Gott hat bei Null angefangen mit mir. Also er hat mir wirklich wie ein weißes Kleid gegeben. Und also ich durfte komplett von vorne anfangen. Das ist einfach, das kann dir kein Mensch schenken. Das findest du nirgendwo. Ja, und das ist mir einfach bewusst geworden. Und das hat so eine Freiheit einfach mit sich gebracht. Und das führte über Umkehr, dass ich wirklich verstehe, dass ich auch ich Mist gemacht habe, auch ich Schuld auf mich geladen habe, dass ich anderen vergebe, dass ich mir selber vergebe. Das war das Knackigste so für mich selbst. Ja, und darin hat Gott wirklich neu gemacht. Und dann hat er in meine Familie so krass gesprochen. Also seitdem ist alles anders. Das ist total verrückt. Er hat dann irgendwann zu mir gesagt, feiert das Abendmahl. Und ich so, darf man das zu Hause? Ich hatte von nichts eine Ahnung. Also in der Gemeinde kannte ich das. Und ich dachte, die Kinder zeigen mir einen Vogel, wenn ich jetzt sage, lass uns das Abendmahl feiern. Ich weiß nicht mal, ob die verstehen, was das ist.
Kann ich voll vorstellen.
Das kam aus dem Nichts für sie.
Ja. Also wie haben sie reagiert?
Die fanden das großartig. Ich habe das erklärt und wir haben dann alles vorbereitet und ich habe gedacht, wir müssen es ja auch ein bisschen schön machen, haben dann auch. Also ich habe dann noch schön gekocht, den Tisch schön gedeckt und ich war so aufgeregt, weil ich wusste, Jesus sitzt mit am Tisch. Ich wusste das einfach. Ja, und das haben wir gemacht und haben dann halt einfach Lieder noch dazu gesungen und ein bisschen Andacht, wie man das so macht. So ein bisschen hauskreismäßig. Und das hat vor 5 Jahren angefangen und seitdem machen wir das jeden Mittwoch. Immer und immer und immer. Und
als Familie?
Ja.
Die, die gerade da sind?
Ja, die, die da sind. Und Gott hat so gewirkt. Wir haben Wunder erlebt. Die Kinder haben Träume bekommen von ihm. Die haben, ich habe die alle getauft in der Badewanne. Wir hatten keine Gemeinde in der Zeit. Dann haben wir die halt einmal alle durch die Badewanne gescheucht. Ja, und Gott hat da so eine Freiheit reingelegt. Und es kam wirklich Ruhe und Frieden in die Familie. Trotz Herausforderungen, die im Alltag noch so da sind und auch da waren. Aber er lebt wirklich mitten unter uns. Und es ist so dieses, ich habe in meinem Kopf, Gott wollte ein Haus des Lobes schaffen. Und das ist es. Bei uns läuft den ganzen Tag irgendwie Lobpreis. Ein Kind springt da rum und singt. Und so eine Freude einfach. Also es ist, Jesus ist einfach da. Es ist einfach krass. Null zu vergleichen mit dem, wie es war. Absolut null.
Und es ist jetzt immer noch so.
Ja.
Denn du sagst das ja, Mittwoch für Mittwoch für Mittwoch ja. für Mittwoch bis
aber ich
heute.
Lieb's.
Ja, klar.
Also klar, Hammer. Wir sind auch mal schludrig und dann gab es mal Mittwoche, wo wir das so ein bisschen kürzer gehalten haben oder so. Aber wir wissen alle, Gott ist das wichtig. Er will, dass wir das tun. Und dann haben wir Gemeinde gefunden vor 2 Jahren und ja, dann habe ich meine Arbeit gefunden und so weiter. Und das ist so Segen über Segen, Gnade. Über Gnade, über Gnade, über Gnade
Grace,
in meinem Leben.
Über Grace,
ja,
über Grace.
Genau
Gnade,
das.
Über Gnade, über Gnade. Ja. Dann wird der Name zum Programm, ist ja blöd, aber es,
ist so.
Es realisiert sich.
Durch ne? und durch,
ja.
Ganz genau. Ich weiß einfach, was Gott mir getan hat.
Und diese Verletzungen sind abgeheilt?
Ja, ich denke schon. Also es ist vergeben. Manches musste ich 50, 60 Mal vergeben, glaube ich.
Ich frage nicht nach, um dich zu prüfen, sondern weil mich es definitiv interessiert.
Ja. Ja, also ich denke, ich hoffe nicht, dass da noch irgendwas ist, was ich nicht sehe. Dann wird Gott mir das schon irgendwann zeigen.
Und die Sehnsucht nach einem Partner?
Ich habe Frieden. Also ich glaube, Gott weiß, was er tut. Ich denke, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, ist es gut. Und wenn es nochmal anders ist, auch gut. Also ich lebe gerne alleine und gut alleine. Ich glaube, Gott hat uns ja so gemacht, dass wir zu zweit sein sollen. Und ja, wenn er das für mich nochmal hat, aber dann möchte ich es in seinem Willen, in seinem Sinne machen. Und er ist der Mittelpunkt ohne ihn. Also da darf nichts zwischen, zwischen Jesus und mich. Ja. Das ist für mich klar.
Guter Ansatz.
Ja.
Wer ist denn Gott für dich?
Alles. Ja,
ja. Ja.
Es ist so schwer. Ich will nicht, dass es so überheilig klingt, aber es ist meine...
Was heißt überheilig?
Ja,
Entschuldigung,
ist,
guck mal deine Geschichte an. Da ist nichts überheilig. Nee. Das ist eine Offenbarung Gottes in dein Leben.
Das stimmt.
Das ist das große Ich liebe dich über dir.
Absolut.
Und das ist das große Ich vergebe dir.
Ja.
Und das ist das große, das ist ein Neuanfang.
Ja. Er ist meine
Entschuldigung.
Liebe.
Da, was soll da überheilig klingen? Wenn der heilige Gott ins Leben reinkommt, dann brauchen wir doch nicht irgendwie...
Das stimmt.
Ja, in der Bibel schmelzen sich da auf den Boden. Ne? Also, Entschuldigung.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Das ist fantastisch ist es nicht. Es ist heilig.
Ja, okay.
Es sind heilige Momente.
Ja.
Freue mich da echt drüber.
Ja, cool. Es ist meine Liebe. Ich habe ja immer gesagt, ich warte so auf den Prinzen, der so auf dem Pferd kommt oder das Pferd auch sattelt. Und irgendwann habe ich mal gelesen, wie Jesus in der Offenbarung wiederkommt. Auf dem Pferd. Also er ist so.
Du nimmst die Bibel einfach wörtlich.
Voll.
Hm?
Ja.
Willkommen im Club, aber es ist dann...
Ja. Ja.
Aber der erste Teil war schon schwer. Für mich so, dass so zu... Du sitzt hier als eine fröhliche Frau und da leidet man schon mit. Und wenn man denkt, was ist dir alles widerfahren? Jetzt der zweite Teil, das ist so eine Freude.
Ja.
Das steckt ja auch an, so wie du bist.
Mhm. Ja.
Wobei du hast, wir sind ja schon im zweiten Teil des Films. Wir gehen jetzt gleich in den dritten. War doch nie so. Aber das, ne, fangen wir gleich mit dir an. Das ist schon sehr, sehr, sehr... Wunderbar.
Ja, das ist es wirklich. Ja.
Der richtige Begriff, oder?
Ja, absolut. Deswegen wünsche ich mir so, dass andere das auch erleben können, weil es gibt nichts Besseres. Also gibt es einfach nicht. Ja. Darum bin ich hier.
Ich bin geflasht. Ich danke dir sehr, Grace. Und wir haben beim ersten Mal nicht die 4 Schlussfragen gemacht. Machen Sie jetzt nicht?
Nee, bitte nicht.
Nein, die Plakatfrage darf ich nach der 3. Folge stellen, oder?
Okay,
Grace, wir machen jetzt den 3. Teil. Ich frage einfach und so weiter, weil mich interessiert noch was, und zwar sprachst du davon, dass du als Mama ja dafür sorgen musstest, dass die Kids heranwachsen, Schule, Kindergarten und so weiter. Wenn ich jetzt an unsere Kids denke, da gab es ja die ganz normalen Alltagsdinge.
Ja, klar.
Du musst in den Kindergarten, weil irgendwas los ist. Also ich meine jetzt hier mit Sommerfesten, dann musst du da auftauchen oder in die Schule, weil es irgendwie nicht läuft und so weiter. Okay. Ich will damit sagen, du bist einfach mitten im Leben. Gab es bei dir auch so Lebensherausforderungen oder sind die Kids einfach mitgeflutscht?
Schön wär's. Also wir haben tatsächlich eine Sache erlebt, die sehr einschneidend war und heute noch ist. Also meine mittlere Tochter war schon mit 3 Jahren eher verhaltensauffällig. Also sie war selektiv mutistisch, das heißt, sie hat mit niemandem gesprochen, außer mit der Familie. Und dann war es so, dass ihre Augen immer schlechter wurden. Sie konnte dann gar nicht mehr Tageslicht vertragen. Ich musste richtig die Folien zuziehen. Wir waren bei 3 Augenärzten, haben 3 unterschiedliche Diagnosen bekommen. Und sie lief dann immer wie blind an meiner Hand, ist ständig gestolpert und so und ja.
Wie alt war sie?
Sie war kurz bevor sie 4 wurde, war das.
Okay.
Genau. Und dann waren wir beim Kinderarzt und er fragt, ist das normal, wenn man sie hinlegt, dass sie die Augen zumacht? Ich so, ja, die Deckenlampe ist ihr zu hell. Und dann meinte er, das würde ich schon nochmal gerne abklären lassen, hat dann auch Blut abgenommen und so. Und einen Tag später sollten wir wiederkommen. Und er sagte, ich möchte gerne, dass sie in die Klinik gehen. Und ich dachte, das geht, ich habe ein Baby, ich hatte 5 Kinder, ich hatte durch mein Leben auch keine Freunde, ich war isoliert, ich hatte niemanden.
Der drauf aufpasst.
Ja, was hätte ich denn machen? Also ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Und ich wusste, es gibt eine Kindergartenmutter, die hat direkt neben dem Arzt gearbeitet, da bin ich dann hin mit den Kindern. Ich muss ins Krankenhaus, ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Sie hat dann gesagt, das ist kein Problem, lass ruhig für 1-2 Tage deine Großen bei mir. Dass daraus 4 Monate werden, wusste sie nicht.
Was war die Diagnose?
Also wir waren im Krankenhaus, weil ich ja dachte, meine Tochter hat was mit den Augen.
Ja.
Und dann wurde ein MRT gemacht und keine Ahnung was. Und ich saß dann, er hat gerade mein Baby gestillt und die Neurologin kam rein und setzte sich hin und sagte, ich muss Ihnen leider sagen, dass da was im Kopf Ihrer Tochter ist, was da nicht hingehört. Und das war einfach wie ein schlechter Film. Also ab da habe ich eigentlich gar nichts mehr wahrgenommen. Also ich weiß, dass ich geweint habe, weil ich gemerkt habe, dass meine Hände nass geworden sind. So. Und dann hat sie angefangen, irgendwas zu reden. Da ist ein 8 cm großes Irgendwas in ihrem Kopf. Wir müssen operieren. Und nebendran lag meine Tochter und spielte da in ihrem Bett ganz fröhlich. Und also das war
surreal.
Völlig. Und die ganze Situation drumherum war ja auch, wie sie war. Also, das konnte ich nicht begreifen. Und wir wurden dann ziemlich schnell verlegt. Ich durfte mein Baby mitnehmen. Und sie hüpfte dann noch an einem Tag vor der OP so an meiner Hand über den Flur ganz fröhlich. Und nachts, als ich dann mit meinen schlafenden Kindern da auf diesem Zimmer war, habe ich nur geschrien, aber ohne Ton. Ich habe nur geschrien, weil ich dachte, ich will nicht, dass die den Kopf meiner Tochter aufmachen. Ich will nach Hause. Ich will das hier nicht. Und ich kann ja nichts machen. Und ja, ich weiß auch, da lief irgendwie Wer wird Millionär, so eine Folge. So. Und das war alles so, ich hätte das am liebsten den ganzen Laden auseinandergenommen. Also ich wollte das nicht.
Das kann ich
nicht
verstehen.
Ja.
Randaliert.
Ja, genau.
Bis zum Umfallen.
Richtig. Aber ich war still. Es war nicht zu hören, meine Kinder haben geschlafen und ich habe geschrien. Ja. Und sie haben sie operiert, 8 Stunden dann am nächsten Tag. Und dann war ich auf der Intensivstation bei ihr und ab da ging eigentlich alles schief, was so schief gehen kann. also erstmal durfte ich nicht mehr mit dem Baby auf der Intensivstation, weil da irgendwas war, keine Ahnung. Ich durfte nicht mehr zu ihr. Ich hatte aber auch keinen für mein Baby. Der war am besten fremde Alter. Also ich habe dann im Kindergarten Aushang gemacht, dass bitte jemand mein Baby nimmt, dass ich mal zu meiner Tochter kann. Und war halt trotzdem die ganze Zeit im Krankenhaus. Und es war nicht klar, ob sie das überlebt. Also die haben, der Tumor saß genau mittig im Kopf, genau im Atem- und Schluckzentrum. Die konnten ihn auch nicht ganz entfernen. Und die haben irgendwie was verletzt. Sie konnte nicht mehr selbstständig atmen und es war nicht klar, ob sie das Ganze überlebt. Und sie haben sie immer wieder reanimieren müssen. Und ich saß so oft vor dieser Tür von der Intensivstation, die haben mich einfach nicht reingelassen zu meinem Kind.
Boah.
Und gleichzeitig war mein Sohn, wusste ich, am Schreien bei irgendwelchen fremden Eltern. Und ich wusste, ich habe noch eine halbe Stunde, da muss ich mein Kind wieder einsammeln. Und ich darf nicht zu meiner Tochter. Ja, das war heavy. Und ja, sie war 6 Wochen im Koma, im Künstlichen. Und dann haben sie versucht, sie aufzuwecken. Dann war sie so weit stabil, dass sie versucht haben, sie aufzuwecken. Haben die Beatmung rausgenommen und es hat aber einfach nicht funktioniert. Und erst wussten die Ärzte nicht, warum. Ihre Lunge lief irgendwie voller Speichelsekret und die Sättigung rauschte ab. Also sie hat keine Luft richtig bekommen, ist dann blau geworden, musste sie wieder ins Koma gelegt werden und wieder beatmet werden. Und das Spiel haben wir ein paar Mal versucht. Und dann wurde klar, dass sie nicht mehr schlucken kann, dass ihr Speichel einfach direkt in die Luftröhre läuft. Genau. Ja, und die Ärzte teilten mir dann auch mit, dass das Problem bleiben wird. Und dann wurde ich aufgeklärt über einen Luftröhrenschnitt. Das nennt sich Tracheostoma. Da wird sie dann über den Hals beatmet. Das Problem ist, aufgrund ihrer Problematik brauchte sie eine Kanüle, mit der sie dann stumm wäre. Also die Luft entweicht dann direkt aus dem Hals. Es gibt echt Sprechventile, das hätte bei ihr nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich ja dazu gesagt. Und die haben diesen Luftröhrenschnitt gemacht und ab da war sie stumm, konnte ja nicht schlucken, nicht essen, hat einen Zugang bekommen über die Bauchdecke, wurde dann künstlich ernährt. Und dann ja, musste sie einfach erstmal langsam wacher werden und dann musste erstmal geschaut werden, wie geht's ihr überhaupt nach diesem ganzen Eingriff. Und das war schon ziemlich heavy, weil sie... Ich habe mal gezählt, sie hatte 16 Infusionen an sich dran. Ich hatte immer mein Baby mit dabei. Und sie kam dann irgendwann in eine andere Klinik und da durfte ich dann nicht übernachten. Das heißt, ich musste jeden Morgen mit der Bahn mit meinem Baby da zu ihr fahren, bin den ganzen Tag bei ihr geblieben, abends wieder zurück.
Weil es ist ja, ja. Ist ja, ich sage nur, unmenschlich.
War es auch. Es war unmenschlich. Es war einfach eigentlich nicht zu schaffen. Ja. Genau. Und es war so, also da kannst du nur funktionieren. Also ich hatte ja keine Wahl, ich konnte sie ja da nicht alleine lassen. Meine großen Kinder habe ich ja eigentlich gar nicht wirklich gesehen in dieser Zeit. Die waren bei der Frau, die mir dann zur Freundin wurde. Ja, meine Tochter musste alles neu lernen, greifen, sitzen, stehen. Ja, und wir waren, die haben versucht, uns zwischendurch mal in die Reha zu bringen, aber das hat alles nicht funktioniert, immer wieder zurück in die Klinik und ein riesen Hin und Her. Aber es war so krass, weil selbst da, wo es so schwer war, so düster, so hoffnungslos auch, wo ich echt gar keinen Glauben hatte. Also viele aus meiner Familie haben gesagt, das wird wieder und hatten irgendwie tollen Eindrücke, dass die wird wieder rumlaufen und essen. Und ich war so wütend. Ich habe gedacht, wenn noch einer irgend so Mist sagt, dass Gott das wieder gut macht, dann raste ich aus. Es wird nichts wieder gut. Die Ärzte haben es gesagt.
War das vor einer Zeit mit der Jesus-Begegnung oder war das nach einer Zeit?
Davor.
Okay.
Also ich war noch nicht so nah mit Jesus.
Ja, ja, ist völlig in Ordnung. Ich wollte es nur zeitlich einordnen.
Genau.
Also du wärst ausgerastet, hätte einer...
Ja, ich konnte einfach nicht mehr hören. Ja. Also für mich, ich habe gedacht, wir müssen realistisch sein.
Das klingt ja auch etwas nach beruhigendem Abschmettern.
Ja, sie meinten es sicher gut und ich glaube sogar, sie haben es geglaubt, aber ich habe es nicht geglaubt.
Genau.
Ich hatte keinen Glauben, also ich hatte gar keinen Glauben. Ich habe Jesus lieb, aber ich habe keinen Glauben gehabt, dass es mit meiner Tochter gut wird. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn sie wieder auf einem Stuhl sitzt oder irgendwas macht. Die hing da, ja. Und trotzdem, also... Gott wirkt ja manchmal so, wie man sich das gar nicht erklären kann. Also in diesem Raum war einfach Freude so übernatürlich. Sie hatte mal so einen kleinen Plastikkassettenrekorder, da haben wir dann so christliche Kindermusik gehört. Und bin ich so zu ihr ins Bett gekrabbelt, habe sie mit ihren ganzen Schläuchen so halb auf meinen Schoß und haben wir so getanzt dazu und sie hat sich stumm kaputt gelacht. Und die Schwestern kamen so oft bei uns ins Zimmer und haben gesagt, hier ist was anders. Und es ging so weit, dass die irgendwann andere Eltern zu uns geschickt haben von der Intensiv, damit wir dem Mut machen. Völlig verrückt, weil ich war ja selber so verzweifelt eigentlich. Entschuldigung. Ja. Also das war einfach, Jesus war da, obwohl ich nicht toll beten konnte, glauben konnte oder irgendwie was. Er blieb einfach. Ja. Genau.
Und wie geht ihr es heute?
Nicht gut. Anders. Wir haben sie irgendwann mit nach Hause bekommen, mit Intensivstation.
Wie alt ist sie?
Jetzt ist sie 20. Okay. Sie war 4, als wir sie nach Hause dann halt auch bekommen haben. Und da war sie noch beatmet und so weiter. Und uns hat auch keiner geholfen. Wir hatten keinen Therapeuten oder so, der sich zugetraut hätte, irgendwie mit ihr Schlucktraining zu machen, weil es war ja eh hoffnungslos. Und dann haben wir das gemacht. Also, ich habe ja keine Ahnung, ich bin keine Krankenschwester und das sollte man auf keinen Fall einfach selber machen. Aber Gott hat einfach meine Hände geführt. Er hat mir gezeigt, was ich machen soll. Wir haben Wackelpudding genommen, das konnte ich sehen, das war grün. Sie hat einen Schluck genommen, ich habe sie husten lassen, abgesaugt aus diesem, ja. So haben wir das gemacht. Und sie war im April zu Hause aus der Klinik, im Dezember am Weihnachten hat sie ein Brötchen gebissen und gegessen. Und wir waren danach bei einem Doktor, der spezialisiert ist für Kinder mit diesem Luftröhrenschnitt. Und ich hatte so Angst, aber ich habe es ihm erzählt. Also das war ja auch ein Riesenrisiko, das zu sagen. Und er hat gesagt, woher wussten Sie das? Sind Sie Krankenschwester? Und ich so, nee. Und er meinte, ich habe es Schritt für Schritt nach Lehrbuch gemacht. Genau so macht man Schlucktraining mit Kindern. Und das wusste ich ja nicht. Das hat mir nie einer gesagt. Das hat Gott gemacht. Oder sie war ja...
Wie war die Zeit mit dem besten Arzt?
Ja.
Und Jesus?
Ja. Und sie war ja auch stumm. Also sie hatte gar nicht... Sie hat gesprochen ohne Ton. Und ab dem Moment, wo sie stumm war, konnte ich Lippen lesen. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Und dann ist sie tatsächlich auch diese Beatmung losgeworden. Der Luftröhrenschnitt ist weg. Auch da waren wir beim Arzt und er hat... sich das angeschaut, weil es sollte operiert werden, damit die Wunde verschlossen wird. Er hat das Pflaster abgemacht, es war zu. Und er hat gesagt, das wurde operiert. Und ich gesagt, das wurde nicht operiert. Darum sind wir hier. Und die Wunde war zugeheilt, ohne OP, ohne alles. Und sie wurde mehrfach dort operiert. Also es ist nicht einfach zugegangen. Also es war über Nacht verheilt.
Und wie geht ihr es heute?
Also was den Tumor angeht, sehr gut. Sie ist auf eine normale Schule gegangen. Es ist da alles super gewesen. Und dann ist sie mit 5 an einer anderen super seltenen Erkrankung erkrankt, die nicht mit dem Tumor in Zusammenhang steht.
Das wie heißt die?
Kleine Levin-Syndrom, ähnlich auch Dorn-Röschen-Syndrom.
Sagt mir gar nichts.
Okay. Es ist ähnlich wie Narkolepsie. Die Kinder schlafen etwa alle, also bei ihr war es etwa alle 4 bis 6 Wochen, in Infektzeiten dann häufiger. Da schläft sie 7 bis 10 Tage am Stück. Ist verhaltensverändert, ist wie eine 2-Jährige, kann nichts alleine, kann nur sitzend schlafen, hat Schmerzen, klar, wenn man 10 Tage sitzt am Stück und schläft etwa 22 Stunden am Tag und kann nichts alleine machen. Und das kam aus dem Nichts mit 5. Gerade das eine gepackt, dann das.
Und das ist heute immer noch so?
Sie hatte das viele Jahre und mit 17 nach einem Gebet in der letzten Reihe in der Gemeinde, was keiner gesehen hat, war es weg. Und es ging ja gut. Sie war lange dann auch heimbeschult und so weiter. Es ging ja gar nicht anders. Das ganze Leben war auf den Kopf gestellt, weil jede Aufregung so eine Schlafepisode irgendwie auslösen konnte bei ihr. Und dann hat sie mit 17 Heilung erlebt. Und an ihrem 18. Geburtstag ging es ihr an ihrem Geburtstag so schlecht. Jetzt ist sie 20, jetzt liegt sie seit 2 Jahren zu Hause, kann das Haus nicht verlassen und kein Arzt weiß, warum. Jetzt weiß keiner, was mit ihr ist. Wir wissen es auch nicht.
Kann sie sprechen?
Ja, sie ist so eine ganz normale, junge, 20-jährige Frau.
Und liegt nur da?
Sie kann sich im Haus bewegen, aber ja. Sie hat keine Kraft. Also das Höchste, was wir mal geschafft haben, war wirklich Treppe runter. Und das war schon richtig super. Das war jetzt auch erst vor wenigen Wochen. Und dann wieder hoch und sich hingelegt. Aber es geht ihr einfach nicht gut. In ihrem Bett liegt eine Bibel aufgeschlagen. Sie liest so viel Gottes Wort. Sie evangelisiert auf TikTok anonym. Keiner weiß, wer sie ist. Keiner weiß, dass sie krank ist. Sie erzählt den Menschen, wie gut Gott ist. Das ist so krass. Obwohl sie so einen Weg hat, der... Der Wahnsinn ist einfach, ja.
Du bist eine Heldin. Ehrlich.
Ich weiß nicht.
Doch.
Ja.
Du bist eine Heldin.
Ich hab den besten Daddy.
Ja, das kommt dazu.
Ja.
Ja. Und dann habt ihr ja noch eine andere Tochter. Oder was habt ihr? Hast du ja noch eine andere Tochter.
Und die Älteste.
Das war eigentlich der Grund, warum wir reden wollten. Gell? Und wir haben da rumgewhatsappt und sind jetzt schon wieder, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon wieder darüber reden. Ist mir sowas von egal.
Musst du schneiden.
Sowas von, wird nichts geschnitten. Ne? Wenn es den Zuschauern so geht wie mir, dann hängen sie wie ich dir an den Lippen und sagen, diese Frau hat einen Glauben, der berührt einen ganz tief ins Herz. Wenn ich das so sagen darf.
Ich wünsche mir einfach nichts mehr, als, weißt du, am liebsten würde ich manchmal einfach so verblassen, dass die Menschen Jesus sehen. Und es gibt so viele Menschen, die so viel schreckliche Dinge erleben, aber die so Gott Vorwürfe machen oder, was ja verständlich ist, habe ihn auch angeklagt zwischendurch. Das ist völlig klar. Aber Gott bleibt gut. Gott ist immer gut und uns immer zugewandt. Ich habe mich in meinem Leben so oft von ihm abgewandt. Ich habe so oft keinen Bock mehr gehabt. Und er ist nie gegangen und er hätte allen Grund gehabt. Und er hat uns nie im Stich gelassen, meine Kinder nie im Stich gelassen. Wenn ich sehe, wie die sich heute entwickeln, ich kann nur staunen. Also die machen sich so überdurchschnittlich großartig. Ich kann nur jubeln und meinen Gott preisen. Das, ja, geht gar nicht anders, weil es ist nicht mein Verdienst. Also, weißt du, als Enzo noch beatmet war, ne? Also ich musste alle 20 Minuten, ein Jahr lang, alle 20 Minuten nachts aufstehen, das absaugen bei ihr und hatte noch mein Baby alle 2 Stunden gestillt. Das kann ein Mensch nicht schaffen. Da kann ich noch so heldenhaft und sonst was, das schafft ein Mensch einfach nicht. Das kann nur Gott. Und das hat Gott gemacht. Ich kann es nicht für mich nehmen, weil ich einfach weiß, dass er es war. Das schafft man nicht. So stark bin ich nicht. Ja.
Nächste Woche geht's schon weiter mit Teil 3. Teil 3 der Lebensgeschichte von Grace. Bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.